Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich freue mich, heute ein neues Format zu eröffnen. Die Markenkraft Lounge. Ein Gesprächsformat, in dem ich mit zwei Gästen über aktuelle Themen der Markenführung spreche. Außerdem gibt es weitere Neuigkeiten. Markenkraft wächst in neue Formate. Und ich wurde in den letzten Jahren regelmäßig von Hörern angesprochen und gefragt, ob die Themen, die ich hier behandle, auch in Live-Formaten oder Seminaren verfügbar wären. Daraus sind dann einige Inhouse-Veranstaltungen entstanden, die auch viel Freude gemacht haben. Im letzten Jahr haben sich diese Anfragen aber dann gehäuft. Und deshalb habe ich, wie meine Kollegen und heutigen Gäste Uwe Munzinger und Linus Luca Bahun, überlegt, was wir daraus machen. Und wir haben entschieden, eine zweitägige Executive Masterclass zu entwickeln. Und das Ganze findet am 5.6.6. beim Markenverband in Berlin statt. Es geht um The Next Level Brand Management, also genau um die Prinzipien und Erkenntnisse, die ich hier seit 2 Jahren an dieser Stelle mit meinen Gästen diskutiere. Und da niemand so klug ist wie wir alle, komplettieren wir unsere Referententrio mit 2 weiteren very special Guests aus Markenkraft, nämlich Hans-Christian Schwingen, Mitglied in der Global Marketeer Hall of Fame, ehemaliger CMO von Audi und zuletzt Chief Brand Officer der Telekom. Er war mitverantwortlich für den Aufstieg der Telekom vom Dauergast im Radiokabarett im Anfang der 2000er Jahre zur heute wertvollsten Marke Europas. Und wir werden von ihm aus erster Hand sehr viel über das Thema Markenimplementierung lernen. Außerdem wird uns Guido Heffels beehren. Guido ist Gründer der Agentur Heimat Berlin und heute noch Chief Creative für Hornbach, einer der am häufigsten ausgezeichneten deutschen Marken in Cannes und auch dieses Jahr wieder Gewinner eines Grand Prix. Er wird uns über die Prinzipien berichten, die kreative Exzellenz ermöglichen und über die Macht von Plattformideen sprechen. Das alles tun wir, weil es uns dreien Spaß macht. Aber vor allem, weil wir auch evidenzbasiertes Markenwissen als Grundlage für Markenwachstum sehen. Und auch zum Schutz von Markenkraft. Denn wie schon Al Rees und Jack Trout in den 70er sagten, in keiner anderen menschlichen Tätigkeit wird so viel Geld verschwendet wie im Marketing. Und wir möchten das ergänzen mit, in keiner anderen menschlichen Tätigkeit wird so viel Wert vernichtet wie in der Markenführung, ohne belastbares Wissen. Und was dieses Wissen ausmacht, darüber sprechen wir heute. Willkommen Uwe, willkommen Linus, schön, dass ihr da seid.
Hallo Olaf, hallo Linus.
Hey Olaf, grüß euch.
Und obwohl wir heute ein neues Format einführen, möchte ich ein paar Dinge beibehalten. Und ich sage ja immer, hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Und deshalb starten wir, wie gewohnt, mit euch. Uwe, du warst ja schon 2-mal Gast hier, aber trotzdem für alle neuen Hörer, wer bist du und wie bist du zum Thema Marke gekommen?
Ich bin tatsächlich über das Thema Kommunikation zur Marke gekommen. Ich habe ja Kommunikationswissenschaften, Markt-, Werbe- und Organisationspsychologie und Philosophie studiert. Und mein erster Job war dann bei der GfK. Wir reden hier über die Mitte bis Ende der 80er Jahre in der internationalen Werbe- und Kommunikationsforschung. Anfang der 90er bin ich dann in die Werbung gewechselt. Ich war der erste Geschäftsführer für strategische Planung bei der BBDO-Gruppe. Und damals war Markenführung mehr oder weniger mit Fernsehwerbung gleichzusetzen. Marken wurden über Image aufgebaut und TV war das eine und alles. Mitte der 90er Jahre habe ich mich dann zum ersten Mal selbstständig gemacht. Also mittlerweile auch schon 30 Jahre her. Mit der Firma Econ, zusammen mit 4 Partnern. Wir waren damals die erste forschungsgestützte Markenberatung und haben uns mit einem damals sehr innovativen Konzept der Ikonografie, also die hat sich damit beschäftigt, mit konkreten Signalen und wie diese Signale bei Menschen innere Bilder bilden und diese inneren Bilder Marken beeinflussen und Markenpräferenzen beeinflussen. Und diese Firma ist sehr schnell gewachsen. In Anfang des Jahrtausends waren wir in 15 Märkten aktiv. Ich habe damals unser Amerika-Geschäft von New York 5 Jahre lang aufgebaut. Und Anfang des Jahrtausends haben wir diese schöne Firma schließlich verkauft. Ich bin dem Thema Marke treu geblieben, habe hier in Berlin wiederum mit Partnern eine Markenkultur- und Innovationsberatung gegründet und habe damals auch angefangen, mich mit dem Thema Brand Experience auseinanderzusetzen, weil Anfang des Jahrtausends ist die Welt vor allen Dingen getrieben durch das Internet ja sehr, sehr viel komplexer geworden. Ständig neue Kanäle, ständig neue Touchpoints. Ja, also die Welt der Kommunikation und der Marken wurde immer unübersichtlicher. Und mit dieser Brand Experience haben wir einen Weg gefunden, sozusagen diese Komplexität, die Menschen begegnet, zu systematisieren, messbar zu machen und damit auch managebar zu machen. Und ich denke, wir reden nachher noch ein bisschen intensiver über das Thema Brand Experience. Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen und mündet darin, dass ich heute eine Firma betreibe, die sich Munzinger Brand und Experience nennt und ja offensichtlich sehr stark mit dem Thema Brand Experience auseinandersetzt und im Fokus hat.
Ja, super. Und über das Thema konkrete Markensignale haben wir uns auch kennengelernt, weil das ist im Endeffekt das, was wir über die Sinne aufnehmen, multisensorische Markenführung.
Richtig.
Ja, und wie man aus dem Bericht hören kann, wir haben hier also eine langjährige Expertise, den Silberrücken-Gorilla am Tisch, aber wir bringen in diesem Seminar und auch in dieser Markenlounge hier, in dieser Markenkraft-Lounge, drei Generationen zusammen. Und da kommen wir zu dir, Linus. Ich bin sozusagen in der Mitte. Und dann kommt hier The Young Gun ans Mikro und herzlich willkommen, Linus. Was verbindet dich mit dem Thema Marke?
Ja, danke dir, Olaf. Ja, ich brenne auch schon lange fürs Thema Marke, auch wenn nicht so lange wie Uwe. Was verbindet mich mit dem Thema Marke? Ich habe mich schon ganz früh, eigentlich in der Abi-Zeit, mit einem Büro für Markendesign selbstständig gemacht und habe dann auch in der Zeit, kurz nach dem Abi, Joachim Clewes kennengelernt. Den kennen wahrscheinlich auch viele deiner Hörer von Catch and Pleon, von der PR-Agentur, hatte ein Gespräch auch über das Thema Marke, über das Thema PR und er hat mir zu der Zeit mitgegeben, es ist alles toll, was Sie machen, aber studieren Sie auf jeden Fall auch noch mal was Ordentliches, damit Sie was Richtiges in der Tasche haben. Und ich habe dann noch was studiert, Psychologie. Und mit diesem psychologischen Background hat sich auch meine Arbeit immer noch mal weiterentwickelt, vom Markendesign zur Markenberatung und zur Markenstrategie. Und als Psychologen verstehen wir uns ja als Wissenschaftler und das prägt auch ganz stark meinen Blick auf das Thema Marke. Also evidenzbasiert, wirk- und wirksamkeitsorientiert. Und das passte total gut, weil so in der Zeit 2013 bis 2018 kam in den Unis, so wie ich das erlebt habe, auch das ganze Wissen der evidenzbasierten Markenführung vom Ehrenberg-Bass-Institut, von Jenny Romaniuk und von Byron Sharp an. Ja, und das prägt meine Arbeit total bis heute, diese Denkrichtung.
Ja, super. Und bevor wir wirklich in die konkreten Inhalte einsteigen, was hat uns an euch mal, ihr könnt auch nacheinander gerne beantworten, wer am meisten Lust hat, vielleicht beschreiben wir mal ganz kurz, warum wir dieses Thema Wissen, auch so Markenwissen und Marketingwissen, so hoch einschätzen und warum machen wir uns die Mühe, da jetzt diese Plattform zu schaffen? Vielleicht mal an dich, Uwe. Was ist dein Blick da drauf?
So meine Beobachtung ist, was ich immer wieder feststelle in der Arbeit mit Kunden und auch in meinen Seminaren, dass das Wissen bei Marketingverantwortlichen oft sehr dünn beziehungsweise nicht vorhanden ist. Ja, also wenn man über Themen redet, Linus, die du gerade angesprochen hast, Ehrenberg-Bass-Institut oder auch das Wissen, das es mittlerweile gibt über die IPA, über WARC, über Mark Ritson, System One, das ist kaum bekannt in Deutschland, ja, was eigentlich auch gar nicht so sehr verwunderlich ist, weil es gibt in Deutschland eigentlich keine Plattform, keine Institution, die dieses Wissen bündelt und an die man sich wenden kann, wenn man sich für diese Themen interessiert. Es ist also relativ mühselig, sich dieses Wissen verfügbar zu machen. Und was wir ja mit unserem Seminar anstreben, ist eben in kompakter Form dieses Wissen in 2 Tagen sozusagen aufzubereiten und direkt umsetzbar mit nach Hause nehmen zu können. Und ich glaube, das ist wirklich ein Painpoint, dieses Wissen, weil es wird so viel Geld zum Fenster rausgeschmissen, einfach weil dieses Wissen fehlt. Es werden Fehler begangen. Es ist einfach schade, dass das, was verfügbar ist, nicht genutzt wird.
Was war da in letzter Zeit so aus deiner Sicht einer der plakativsten Beispiele, wo Markenwissen gefehlt hat?
Ja, ich glaube, was uns allen nicht entgangen ist, ist der Nike-Case. Ja, Nike, eine Marke, die ja in der Regel in solchen Gesprächen als leuchtendes Beispiel genannt wird. Und auch in meinen Büchern habe ich Nike oft als beispielhaft angeführt. Aber was seit 2000 passiert ist und dann im letzten Jahr sehr deutlich sichtbar wurde mit der Sammelklage der Aktionäre, weil der Börsenwert an einem einzigen Tag ein Sechstel verloren hat, und wir reden hier über Milliarden, war der Ausdruck einer strategischen Fehlentwicklung, die man hätte sehen können. Was Nike gemacht hat, ist auf den Punkt gebracht. Sie haben 2020 einen neuen CEO bekommen. Der hatte einen Hintergrund in der Unternehmensberatung, war dann 6 oder 7 Jahre CEO bei eBay und ist angetreten mit der Vision, das Geschäft zu digitalisieren, und zwar radikal zu digitalisieren. Hat hier also einen Wandel vollzogen. Wir alle kennen die großartigen Markenkampagnen von Nike, die dazu beigetragen haben, Nike zu dem zu machen, was es heute ist, beziehungsweise bis vor kurzem war, und ist gegangen auf, so wie so viele Unternehmen, auf Performance-Marketing, auf das direkt kurzfristig Messbare, hat gleichzeitig die physische Verfügbarkeit drastisch reduziert, indem er vielen Einzelhändlern, gerade auch klein, den Mittelfinger gezeigt hat, und stattdessen auf die eigenen Plattformen gesetzt hat, und wollte letztendlich die Nike.com zum Mittelpunkt sozusagen aller Aktivitäten machen. Das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Wir sprechen ja über die Corona-Zeit. Die Leute waren zwangsläufig online unterwegs und haben ihren Bedarf online gedeckt. Und zunächst ist der Umsatz tatsächlich gewachsen von Nike, aber nach Corona war dann Ende Gelände. Die Lücken, die Nike ganz bewusst im Handel gerissen hat, hat der Handel dann natürlich mit Wettbewerbern besetzt. Davon haben Marken wie Adidas, aber auch Newcomer wie On dramatisch profitiert. Die Leute sind natürlich wieder in Geschäfte gegangen, und wenn sie Nike nicht gefunden haben, haben sie halt die Konkurrenz gekauft. Also hier wurde deutlich überschätzt die Loyalität von Menschen zur Marke. Ja, sie sind dann eher den Einkaufsstätten loyal als unbedingt dieser einen Marke, weil auch da gibt es Alternativen. Und sie haben halt dramatisch unterschätzt, wie schmerzhaft es sein kann, wenn man keine neuen Käufer generiert. Sich nur auf die loyalen Käufer zu verlassen, ist halt selbst für eine so große Marke zu wenig. Man muss immer wieder neue Käufer sozusagen generieren, die mentale Verfügbarkeit beibehalten, auch bei diesen Käufern, die heute vielleicht noch nicht im Markt sind, aber dann morgen reinkommen. Und das ist eben ein Wissen, das kann man schon bei Byron Sharp nachlesen, dass dies ein ganz schlimmer Fehler ist.
Um das rüberzuspielen zu unserem Psychologen, du hast schon gerade Aaron Burke Bass erwähnt, dann Linus, teile doch mal deinen Blick auf die Case Study Nike. Was ist da psychologisch passiert und hat, was Uwe schon gesagt hat, mit mentaler und physischer Verfügbarkeit zu tun? Wie interpretierst du das?
Ja, ich würde erstmal noch einen Schritt zurückgehen und würde sagen, es ist so ein gutes Beispiel für, was Uwe jetzt auch gesagt hat, dass im Bereich Strategie und Marketing Verantwortliche total gerne dem neuen heißen Shit so hinterherlaufen. Also wo es in anderen Bereichen wie, weiß ich nicht, Medizin oder bei Rechtsanwälten es ganz normal ist, dass die Fortbildungen besuchen und dass sie ihr Wissen weiterentwickeln und auch auf vorherigem Wissen aufbauen, dass man hier eher schaut, was ist denn gerade angesagt? Wir müssen digitaler werden. Nike ist ins Metaverse gegangen zu der Zeit und hat da total stark investiert, hat die eigene Research- und Development-Sparte fast runtergefahren. Und das ist so ein erster Punkt, den ich sehe. Ja, und dann, genau, indem sie sich haben auslisten lassen oder auch diese Verträge aktiv gekündigt haben, haben sie dafür gesorgt, dass diese Nummer-1-Regel vom Ehrenberg-Bass-Institut, woraus entsteht eigentlich Markenwachstum, das entsteht aus mentaler und physischer Verfügbarkeit. Also verfügbar sein in Momenten des Bedarfs mental. Ich muss an die Marke denken, wenn ich den Bedarf erlebe, und dann muss ich leicht zu kaufen sein. Easy to mind und easy to find. Und dieses Easy to Find war auf einmal nicht mehr gegeben. Da, wo die Leute Nike kaufen wollten, in den vielen Läden, auch in den vielen kleinen Läden, waren sie auf einmal nicht mehr zu kaufen. Und Nike dachte, sie wären stark genug, vielleicht diesen Kanal selber vorzugeben. Sie haben ja eigene Apps dann an den Start gebracht und haben auf ihren eigenen Online-Shop hingewiesen, aber die Leute wollten diese Schuhe in Läden ausprobieren und dann auch da kaufen. Und da waren sie nicht mehr verfügbar. Und das haben sie mit einem teuren Preis bezahlt, denn später wollten sie ja wieder eingelistet werden und wurden auch wieder eingelistet. Sie haben dann aber nicht mehr die Top-Point-of-Sale-Platzierungen in den Läden bekommen, sondern waren eher am Wühltisch verfügbar, zum Teil mit hohen Rabatten. Und das hat der Marke alles ziemlich geschadet.
Ja, und wir werden diese Case Study auch im Seminar uns nochmal tiefer anschauen. Das Einzige, was ich da noch hinzufügen würde, ist auch, wenn man sagt, Marke ist ein Assoziationsnetzwerk, wir managen immer Bedeutung, dann hat auch Nike da an dieser Stelle etwas verändert und geschraubt. Und zwar vorher war Nike immer der Spezialist in sehr vielen einzelnen, sehr spitzen Segmenten, der beste Laufschuh, der beste Sprintschuh, der beste Cross-Country-Lauf, Lauf-Kletterschuh. Also es waren so sehr spezielle Dinge, haben dann auch mit dem Testimonial-Marketing, was sie ja auch eigentlich erfunden haben, immer sehr glaubwürdige Fürsprecher gefunden. Und plötzlich wurde das ganz knallhart reduziert auf Frauen, Männer, Kinder, ja, also ganz, ganz radikal reduzierte auch Bedeutungsräume geschaffen, die dann weniger Identifikationsraum für den Aficionado, für den Fan von einer bestimmten Sportart geschaffen hat. So, und da könnten wir jetzt eigentlich die nächste Stunde drüber sprechen, aber genau das ist etwa, hätte vermieden werden können, wenn man die aktuellen Erkenntnisse auch aus der Markenforschung halt wahrgenommen hätte. Positive Beispiele, da haben wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit zu, außer wir kommen jetzt so bei den einzelnen Themenblöcken vorbei. Wir möchten einmal einen Überblick geben. Was halten wir eigentlich für das relevante Markenwissen? Und das beginnt bei dem Thema ROI und Marke. Lohnt sich Marke überhaupt? Dann geht es darüber, was ist eigentlich die richtige Strategie für uns? Ja, wo stehen wir heute als Marke? Wo wollen wir hin? Wie können wir uns durchsetzen? Markenstrategie. Dann das wichtige Thema, haben wir die richtige Strategie? Dann brauchen wir dann die passende Brand Experience, um die Strategie umzusetzen. Weil am Ende müssen wir in die Köpfe kommen. Und nichts kommt uns in den Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war. Und da geht es darum, Erfahrungen zu schaffen, die diese Gedächtnisspuren erzeugen. Und das gelingt besonders gut mit Distinctive Brand Assets. Da kommt eine weitere Verbindung zu Aaron Burke-Bass. Die Forschung, warum ist Distinctiveness eigentlich so wichtig? Und ist es wichtiger als Differenzierung oder spielt das ineinander? Und dann auch die taktische Veränderung, die aktuell technologisch getrieben passiert über KI. Also KI in der Markenführung ist auch ein entscheidender Block und da sollte man sich mit beschäftigen, weil im Gegensatz zu Metaverse glauben wir alle drei und die Beobachtungen geben uns bisher recht, dass KI ein echter Gamechanger ist. Er geht nicht mehr weg, verändert nicht nur die Marketingwelt, sondern die ganze Welt. Und am Ende braucht es eben auch Wissen rund um das Thema Brand Implementation, also wie implementiere ich die Marke? Am Schluss, um auf den Eingangssatz, den ich hier immer sage, starke Marken, starke Menschen, wie bringt man denn möglichst viele begeisterte Menschen hinter deine Marke? Und das hat viel mit Markenimplementierung zu tun, wo uns dann auch Hans-Christian Schwingen viel zu erzählen hat. Aber starten wir hier in diesem Podcast in den einzelnen Blöcken. Wir verraten auch schon Dinge hier, nur wir können natürlich nicht alles, was wir dann an zwei Tagen vermitteln, hier jetzt in einer Stunde vermitteln. Trotzdem soll auch hier in dieser Stunde schon viel Wert geschaffen werden und ihr müsst dann selber entscheiden, ob dann das Seminar für euch immer noch einen Zusatznutzen bringt. Wir starten mit dem ROI, denn am Anfang steht bei der Marke nicht das Wort, sondern das Geld. Ohne Geld geht gar nichts. Und Linus, du warst im letzten Herbst, waren wir zusammen auf dem ersten Brand Implementation Summit in München. Viele Grüße raus an die Kollegen von Brandification, die da einen mega Job gemacht haben. Ein ganz toller Tag in München. Können wir nur empfehlen, auch dieses Jahr das zu reservieren. Ich habe das Datum gerade nicht im Kopf, kann man aber recherchieren. Brand Implementation Summit, also eine Ansammlung von führenden Experten, die in Diskussionen sich befunden haben. Die Gäste waren alle extrem auf einem sehr hohen Niveau. Die Gespräche an der Kaffeetheke waren großartig. Also genau das, was man sich auf so einer Veranstaltung wünscht. Und da hast du ein Seminar gegeben zum Thema, wie überzeuge ich meinen CFO davon, in Marke zu investieren. Möchtest du uns da ein paar deiner Erkenntnisse mitteilen, Linus?
Ja, safe. Ich gebe gerne einen kurzen Überblick. Also vielleicht starte ich, wir haben erstmal ein Stimmungsbild in der Gruppe gemacht und haben das Publikum gefragt, wie leicht fällt es euch eigentlich, Geld für das Thema Marke zu bekommen und diesen Business Case von Marke zu erzählen? Und das Ergebnis davon war, ja, Markenverantwortliche haben da ein Thema, gerade jetzt, wo die Zeiten vielleicht auch etwas turbulenter werden, Geld für das Thema zu bekommen. Was die dann so typischerweise hören sind, wir sind doch schon eine starke Marke oder ist doch alles gut mit unserer Werbung, es läuft doch. Oder ich weiß nicht, ich finde unser Logo gar nicht so schlecht. oder auch einfach, dafür haben wir gerade kein Geld. Ja, also das sind dann die Reaktionen, die irgendwie vom CFO, vom CEO oder allgemein aus dem Board bekommen. Und das war relativ ähnlich bei den Teilnehmenden, die da mitgemacht haben. Und was wir dann so ein bisschen rausarbeiten konnten, war, dass man das Thema Marke in eine Sprache übersetzen muss, die für CEOs, für Sport, für CFOs verständlich ist. Weil Markenverantwortliche sprechen zwar ganz viel über das Thema Marke und das ist auch total wichtig, aber häufig tun sie das nicht in einer Sprache, die für diese Kreise, in denen sie Geld bekommen, die von ihnen auch verstanden wird. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Shift in der Kommunikation, einen Shift darin, wie wir über das Thema Marke sprechen. Und statt Buzzwords fallen zu lassen, wie zum Beispiel Kundenzentrierung, Differenzierung über Ziel oder Zielgruppe, muss ich als Markenverantwortlicher in meiner Company eigentlich besser über Dinge sprechen wie Marktanteil, wie Return on Investment von Brand. Warum ist das eine gute Investition? Wo bietet Marke mir Wachstumspotenziale, die gerade nicht gehoben sind? Und wir hatten den Vergleich, den ich immer, der ein gutes Bild im Kopf erzeugt. Bei vielen anderen Dingen, die eine Investition sind, haben alle, egal wie viel Ahnung sie vom Thema haben, ein Bild im Kopf. Beispielsweise, wenn eine neue Fabrik gekauft wird. Da wissen alle, ich brauche ein Grundstück, ich brauche Steine, ich brauche eine Firma, die mir das da hinbaut. Und ein Grundstück kostet Geld, das Material kostet Geld und die Baufirma, die mir das hinbaut, die will natürlich auch Geld dafür haben. Aber das Thema Marke ist erstmal so ein fluffy Word. Das kann man nicht anfassen. Und wie das in der Relation zu dem Output danach steht, bei der Fabrik ist das klar. Da steigere ich meine Stückzahl, werde effizienter. Und beim Thema Marke muss ich viel mehr erklären. Und diese Brücke müssen Markenverantwortliche in den Unternehmen häufig erstmal bauen, bevor es dann wirklich darum gehen kann, wie viel Geld sie bekommen können und warum das eine total gute Investition ist.
Ja, das ist wunderbar. Also das heißt, die Fantasie wecken, warum Marke Umsatz in der Zukunft ist. Und wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen, sollten wir vielleicht heute ein bisschen sehen. Dann haben wir das Geld bekommen. Super. Und dann müssen wir was damit machen. Ja, und dann brauchen wir eine Strategie eben, was wir denn damit machen. Das Thema, das haben wir bei Markenkraft schon aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet. Das schwang auch in vielen Gesprächen mit zwischen uns, Uwe, mit. Aber ich möchte noch allen Hörern drei Episoden ans Herz legen. Uli Appelbaum, da ging es um das Positioning Workbook. Michael Brandner, auch wieder Positionierung. Und vor allen Dingen auch Dirk Held als Neuropsychologe, der nochmal sagt, was macht denn eigentlich eine starke Positionierung überhaupt psychologisch aus und wie kommt man dahin? Also prinzipiell gilt immer das Prinzip, dass Menschen kaufen immer erst zuerst die Kategorie und dann die Marke. Das heißt, wir müssen verstehen, wie die Menschen überhaupt in diese Kategorie gelangen. Und das, was Aaron Burke-Bass Category Entry Points nennt, das hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und es gibt bedarfsorientierte Category Entry Points, mal um das zu illustrieren. Ich brauche Energie, ich habe Bedarf an Energie. Und ein paar Flügel will ich auch haben. Und dann hole ich mir halt einen Red Bull in dem Moment. Das ist sehr bedarfsorientiert. Aber es gibt auch anlassbezogene CEPs. Das heißt, ich habe einfach eine Fahrradtour vor. Und die führt mich in diesem Jahr, das ist tatsächlich so, durch Norditalien mit 4.300 Höhenmetern in 5 Tagen. Und da denke ich, so ein Cannondale E-Bike habe ich schon Gutes von gehört. Da ist auch noch so ein Bosch-Motor drin. Da kommt also noch eine Ingredient-Brand auch noch dazu, die mir Vertrauen gibt und die diesen sozusagen situativen, anlassbezogenen CEP super bedient. Oder wenn ich im Ausland unterwegs bin, dann habe ich vielleicht, ja, ich will irgendwie ein einigermaßen gutes Frühstück. Also ich suche jetzt nicht das Gourmet-Michelin-Frühstück. Ich möchte sicher sein, dass das Frühstück einigermaßen genießbar ist. Und komischerweise fällt mir dann irgendwie McDonald's ein, weil da gibt es ja zumindest den McMuffin. Und das ist nicht die größte kulinarische Entdeckung, aber ich weiß, ich falle zumindest nicht komplett auf die Nase. Und dann gibt es grundsätzlich funktionale CEPs. Also wir haben jetzt diese bedarfsbezogenen, wir haben die anlassbezogenen und wir haben funktionale CEPs. Das heißt, ich brauche eine Kamera. Ja, und ich habe deshalb ein iPhone und da ist eine Kamera drin. Oder ich brauche einen Laptop mit langer Akkulaufzeit, weil ich häufig in Regionalzügen unterwegs bin, eventuell, und das ist kein Stromanschluss wie im ICE. Das heißt, das Akku muss passen. Dann komme ich vielleicht auf ein MacBook. Oder es gibt einen emotionalen Category Entry Point. Ne? Also in meinem Leben komme ich vielleicht in eine Phase, wo ich einfach auch zeigen möchte, ich habe einen bestimmten Status erreicht, ich habe was geleistet in meinem Leben. Und das ist für uns, man guckt da immer so drauf nieder, aber das ist immer noch ein hochrelevanter Treiber für viele, viele Konsumentscheidungen und auch gar nicht so unmenschlich, weil wir waren immer darauf angewiesen, dass wir in der Peer Group auch anerkannt werden. Und dann kaufe ich mir vielleicht eine Rolex, ja, um bei Geschäftspartnern ein bestimmtes Statussignal zu senden oder ein Erfolgssignal. Oder ich bezahle mit der schwarzen Amexco. Und da merkt man auch schon wieder, dass diese Signale natürlich auch immer im Wandel sind. Ne? Das, was früher ein sehr starkes Statussignal ist, ist heute für Jugendliche dann eventuell eher das neue iPhone 16 Max, Pro Max. Und dann gibt es auch noch diese sozialen und zugehörigkeitsbezogenen CEPs. Also wenn ich als umweltbewusst wahrgenommen werde, dann kaufe ich mir die Patagonia-Jacke oder die von VD, weil ich damit signalisieren möchte, dass ich an diese Werte auch glaube. Oder wenn ich kreativ als kreativ wahrgenommen werde, dann ja, denke ich halt eher über einen Apple-Computer nach als über einen PC. Und hier kommt schon ein sehr interessanter Punkt. Sehr starke Marken, weil ich habe Apple jetzt schon mehrmals erwähnt als iPhone, ja, und zweimal den MacBook und Computer. Und wir haben aber unterschiedliche Zugänge, mentale Zugänge, warum Apple für mich als Marke überhaupt relevant ist. Das heißt, starke Marken entstehen, wenn sie sehr viele Category Entry Points bedienen und uns dann einfallen und die Assoziationen, die sie wecken, sie als superior für mich darstellen, weil dann fällt die Kaufentscheidung. Und vereinfacht kann man sagen, dass für Marken eben diese Assoziationen auf drei Ebenen entstehen können. Sie können auf der simplen Merkmalsebene passieren, also die Merkmal oder die Eigenschaft, die für mich relevant ist in dem Moment. Dann kann sie auf der funktionalen Zielebene stärker oder schwächer sein, weil ich ein bestimmtes Ziel suche. Und sie können auf der Ebene der sozialen oder psychologischen Motive. Und das sind alles unterschiedliche Category Entry Points. Und das, was wir managen, wenn wir eine starke Marke managen, dann managen wir diese mentalen Zugänge, die mentale Verfügbarkeit auf diesen Ebenen. So, ich muss also zuerst wissen, was die Kategorie treibt und wie die Konkurrenz wahrgenommen wird. Und dann kann ich richtige strategische Entscheidungen fällen. Und das werden wir dann detaillierter betrachten. Aber das ist das Grundprinzip. Es ist ein psychologisches Spiel. Und Linus hat da gerade einen Gedanken zu.
Ja, ich wollte nur ergänzen, also deine Hörer kennen dieses Konzept der Category Entry Points natürlich alle schon, aber das ist, finde ich, ein tolles Beispiel, wo evidenzbasierte Markenführung, es ist erstmal was ganz Einfaches, aber viele Markenverantwortliche können gar nicht die konkreten Bedarfssituationen nennen, mit denen ihre Marke verbunden werden soll. Es ist eine ganz einfache praktische Übung. Setz dich hin und schreib einmal auf, was sind denn die für dich wichtigen Bedarfssituationen, in denen du verfügbar sein möchtest, in denen Menschen an dich denken sollen. Und genau, das kann man vermessen, aber man kann es auch mal qualitativ einfach machen.
Ja, das, was ich erlebe, ist bei vielen Kunden, dass anstatt mit Category Entry Points mit Personas gearbeitet wird. Ja, Personas sind irgendwie auch schick und en vogue, aber eben eigentlich nicht praxistauglich, weil kein Mensch wählt eine Marke, weil er zwischen 18 und 23 Jahren alt ist, dieses und jenes Hobby hat und so weiter. Also Category Entry Points, das ist wichtig und das ist ernst, ja. Und das ist eben keine Spielerei, sondern wirklich eine Quelle von Kraft, von Markenkraft.
Genau. Und worüber wir sehr viel sprechen werden, ist, dass wir von dem Persona-Begriff nicht komplett Abschied nehmen, aber was wir eher machen, wir machen Cluster von Bedürfnissituationen, die man betrachten kann. Und das ist dann eher eine Persona. Und wenn das dann teilweise hilft, deren Namen zu geben, wunderbar, aber bloß nicht, dass der immer so alt ist oder immer so aussieht. Das soll einfach, ist eher eine Kreativübung, um da leichter drüber nachzudenken. Und das werden wir betrachten. So, und dann werden wir also festhalten, wir suchen nach Landebahnen in den Köpfen der Menschen. Und je mehr wir haben, desto stärker ist die Marke. Und das ist eigentlich das Ziel einer guten Strategie, das sicherzustellen. So, aber jetzt, und das haben wir schon angesprochen, müssen wir ja irgendwie in die Köpfe kommen. Und das geht über Experience. Und da übergebe ich das Wort an Uwe. Brand Experience, wie kommt diese Markenbedeutung in die Köpfe der Menschen?
Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Schaffung einer präferenzbildenden Brand Experience heute die wichtigste und gleichzeitig schwierigste Aufgabe und Herausforderung für Unternehmen ist. Vielleicht noch eine kleine Ankündigung vorweg, Olaf, weil das Thema so wichtig ist und so komplex, wird demnächst ein Buch erscheinen, das du freundlicherweise mit mir schreibst. Und da werden alle Geheimnisse der Brand Experience ausführlich beschrieben. Und ich glaube, da darf man sich schon drauf freuen. Das wird, ich denke, Mitte des Jahres das Licht der Welt erblicken.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und dann schauen wir, wie die Amazon-Rezensionen da sind. Aber wir hoffen. Wir haben begründete Hoffnung.
Genau, also zurück zur Brand Experience. Warum ist das die wichtigste Aufgabe? Die Welt ist, haben wir vorhin gesagt, ist komplex geworden, ist kompliziert geworden. Es gibt nicht nur Fernsehwerbung, es gibt unendlich viele Erlebenspunkte. Bei einer Airline zum Beispiel haben wir gezählt, es gibt ca. 250 Erlebenspunkte. Und alle diese Erlebenspunkte können nur präferenzbildend wirken, wenn sie alle auf die Markenstrategie, auf das Markenziel einzahlen. Und das ist nicht so einfach. Ja, also hier sozusagen ein kohärentes Erleben in den einzelnen Umsetzungen zu gewährleisten. Und diese Brand Experience muss auch gewisse Kriterien erfüllen. Wir nennen immer diese vier Punkte. Eine Brand Experience muss nützlich, interessant, einzigartig und widerspruchsfrei sein. Nützlich, warum muss sie nützlich sein? Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Das ist die Eintrittskarte. Wenn ich nicht etwas zu bieten habe, was für viele Menschen relevant ist, dann habe ich eigentlich als Marke auch keine Existenzberechtigung. Aber diese Nützlichkeit bieten eben sehr, sehr, sehr viele da draußen. Damit ich eine Chance habe in der Attention Economy, ja, in dem Informationsgewitter, das draußen stattfindet, mich durchzusetzen, muss ich es schaffen, auf irgendeine Art und Weise interessant zu sein und interessant zu bleiben. Und dieses Interessantsein, dafür gibt es ja ganz viele Wege, was man machen kann. Ja? Also man kann über Kooperationen gehen, was viele Marken auch wie Louis Vuitton mit Supreme gemacht haben. Man kann über Limited Editions interessant werden, was Rittersport seit Jahren erfolgreich macht, mit der Einhornschokolade oder der Hanfschokolade. Man kann Manifestationen schaffen wie N26 mit der metallenen Kreditkarte. Ja? Also dadurch werde ich plötzlich interessant. Oder durch spektakuläre Aktionen wie Red Bull, der Stratosphärensprung. Das ist mittlerweile mehr als 10 Jahre her, aber ich glaube, es ist uns allen irgendwo noch präsent, ja, wo Felix Baumgartner Flügel bekam und aus dem All auf die Erde hinabglitt.
Milliarden Euro Mediawert.
Milliarden Euro Mediawert und ein Zuwachs an Markenwert von 10% durch diese Aktion. Und es hat Red Bull vor allen Dingen in den globalen Märkten wahnsinnig geholfen, hier weiter zu wachsen und die Markenkraft weiterzuentwickeln. Interessant werden kann man natürlich auch durch Kommunikation, wie viele spektakuläre Beispiele beweisen. Das dritte Kriterium, Einzigartigkeit. Ja, also ich muss heute irgendwie anders sein. Und Einzigartigkeit, da gibt es diese Diskussion, die du eben schon angesprochen hast, kann über Differenzierung im produktfaktischen Sinne passieren. Das ist in der Regel eher der Weg für junge Marken, ja, die dann über ein spezifisches Leistungsversprechen in den Markt kommen wollen. Für etablierte Marken ist es eigentlich eher die Distinctiveness, also die Differenzierung über einzigartige Merkmale. Und auch das kann über unterschiedlichste Wege passieren. Ne? Ich denke mal an Absolut. Die Einzigartigkeit kommt über die Flaschenform, diese Apothekerflasche. Ja, Produkt faktisch ist der eine Wodka vom anderen ja kaum zu unterscheiden. Aber die Flasche, die über Jahrzehnte kreativ inszeniert wurde, die macht den Unterschied. Einzigartigkeit kann durch eine Vertriebsform geschaffen werden, wie Tesla zu Beginn, ja, die Autohäuser nicht mehr draußen auf der Wiese, sondern kleine Läden in der Stadt geschaffen haben. Einzigartigkeit kann über die Distinctive Brand Assets geschaffen werden. Es gibt viele Versicherungen, aber nur ein Geico mit dem Gecko. Ja, und nur eine Tankstelle mit dem Tiger auf dem Tank und so weiter. Also auch hier gibt es einen unbegrenzten Spielraum, die Einzigartigkeit zu inszenieren.
Und was ja total spannend ist, dass Marken ja auch die Möglichkeit erzeugen, zu wachsen und mehr Wert zu erzeugen, ohne wirklich auch mehr Ressourcen zu verbrauchen, weil zum Beispiel der Symbolwert steigt. Also wir wollten ja, vorhin hatten wir jetzt noch kein positives Beispiel für Markenwachstum gezeigt, aber das, was auf LinkedIn natürlich extrem stark diskutiert wurde, deshalb nutze ich es hier, weil viele vielleicht noch auf dem Schirm haben, ist die Geschichte von Liquid Death. Also hier geht es darum, in einer gesättigten Kategorie Wasser neu zu verkaufen. Und wie eben in dieser einzigartigen Form, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss in einer Umgebung, wo alle anderen Alkohol trinken. Praktisch habe ich so eine Heavy-Metal-Dose in der Hand und kriege also eine ganz andere Form von Belohnung. Und da sind wir bei dem Nutzwert, den er gesagt hat, dieses Nützliche. Und da passt es auch sehr gut zu Aaron Burke Bass. Nämlich es geht natürlich, man muss mental verfügbar sein, aber dann muss man in dieser mentalen Verfügbarkeitssituation, wo einem ja noch andere Marken einfallen, diese Einzigartigkeit ausbilden, dass man sich dann am Schluss auch dafür entscheidet. Hast du aus der psychologischen Sicht noch was hinzuzufügen, Linus?
Vielleicht nicht aus der psychologischen, aber ich möchte noch mal highlighten, dass solche Beispiele, die Uwe jetzt gerade gesagt hat und die Logik, die er vorgestellt hat, dass das zeigt, das sind alles keine Zufallserfolge. Red Bull hat sich was dabei gedacht und ich muss nicht wie das blinde Huhn rumlaufen, sondern es gibt Hebel im Hintergrund und wenn ich die richtig spiele und wenn ich die richtig verstehe, dann kann ich im Vorhinein sagen, wie wichtig ist denn welcher Touchpoints? Wenn ich als Fluggesellschaft 1000 Touchpoints habe, dann kann ich genau durch Messungen einwerten, auf welche 10 sollte ich mich denn jetzt am Anfang mal konzentrieren. Und das ist was total Wertvolles, weil es aus diesem Bauchgefühl so ein bisschen wegführt und ich mich selber auch belegbar machen kann in meiner Abteilung.
Aber da habe ich mal eine Frage an dich, Uwe, weil du da am meisten Erfahrung hast. Warum machen das denn so wenig Leute? Warum ist denn jede Generation von Marketeers immer bemüßigt, alles über Bord zu werfen? Sogar eigene Sprache zu erfinden und immer zu erklären, alles ist tot und das Neue ist das Einzige, was entscheidet und vergessen dabei alles, was vorher war. Hast du da eine persönliche Antwort drauf?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, der Marketing-Mensch sieht sich ja eher als Künstler denn als Wissenschaftler. Ja, also das Selbstverständnis ist einfach ein anderes. Und ich glaube, das ist einer der Gründe. Ehrenberg Bass spricht ja sozusagen von Gesetzen in der Markenführung. Ja, und ein Marketingmensch möchte keine Gesetze, sondern er möchte kreativ sein, er möchte etwas verändern, er möchte etwas schaffen. Das liegt ja auch in der Natur. Der Marketingmanager wird ja dafür belohnt, dass er managt, nicht dass er bewahrt. Ja, ich glaube, du hast mal gefordert, es sollte einen Preis geben für die Bewahrer im Marketing und in der Markenführung, die nicht, wenn sie neu kommen, zumindest mal die Packung ändern, einen neuen Claim einfordern. Und einen Agenturpitch ausrufen, weil das ist das, was in der Regel passiert. Ja, man möchte seine Spuren hinterlassen, auch in dem Wissen, dass man ja nicht lange da ist. Ja, die durchschnittliche Verweildauer von Marketingmenschen in Unternehmen beträgt circa 18 Monate. Ist übrigens genau die Zeit, die ein Slogan in Deutschland leben darf. 18 Monate. Und dann kommt der nächste und der neue. Ja, und Es ist ja ein bisschen eine Modebranche. Ja? Also es gibt jedes Jahr neue Trends und neue Buzzwords und neue, ja, letztes Jahr war es das Metaverse und ja, Influencer und TikTok und das ist so der letzte heiße Scheiß. Und damit will man glänzen, man will zeigen, dass man ganz vorne dran ist, den neuesten Trend bedienen kann, verstanden hat, ja, und damit sozusagen ins Rampenlicht treten.
Ne, wir hatten ja schon Designideen für den Preis, so eine Marmorsockel mit einem Steuerrad und die ruhige Hand am Steuer. Ja, das ist das Symbol. Ja,
und das ist vielleicht unser nächstes Projekt, dass wir diesen Preis sozusagen in die Welt setzen. Und ich glaube, er wäre notwendig und wert vergeben zu werden.
Und da sind wir bei einem super spannenden Thema, weil das ist ja das, was als erstes immer, du hast schon Slogan angesprochen und auch Kampagnen. Wir kommen zum nächsten Block, nämlich Kampagnen und Effektivität und Markenkommunikation ist ja auch ein wichtiger Teil des Markenerlebens, aber ungefähr nur 20 bis 25% des Markenerlebens. Und der Rest läuft über andere Touchpoints. Trotzdem ist es natürlich ein wichtiger Teil, um Leistungserwartung zu wecken. Und da gibt es auch sehr viele, sehr gut erforschte neue Erkenntnisse, was macht Kampagnen eigentlich effektiv und was zeichnet besonders wirksame Kampagnen aus. Und da öffne ich einfach die Runde, wer Lust hat, sozusagen damit zu starten.
Also die Distinctive Brand Assets sind natürlich ein Schlüsselerfolgsfaktor für Kampagnen. Der Amazon CMO hat neulich in dem Podcast Uncensored CMO hat er gesagt, Distinctive Brand Assets wären der wichtigste Faktor für erfolgreiche Markenkommunikation. Und das kann ich ehrlich gesagt nach 20 Jahren Werbeforschung und Kommunikationsforschung nur bestätigen. Wir reden gleich noch intensiver über das Thema, aber Distinctive Brand Assets sind in der Tat die stärkste Waffe. Na, Waffe sollte man heute nicht sagen, aber es sind tatsächlich ein weit unterschätzter Faktor, der unterschätzte Faktor überhaupt im gesamten Kommunikationsgeschäft.
Vielleicht ist der übergeordnete Begriff Konsistenz. Also Konsistenz bei den eigenen Distinctive Brand Assets, die nicht nach einem Jahr über Bord zu werfen, aber auch Konsistenz in der Kommunikation selbst. Also eine Strategie mal länger durchzuziehen, die länger zu verfolgen, die Kampagne nicht nicht nach einem halben Jahr abzuschalten, sondern die
Und auch
weiterzuspielen.
hier fehlt das Wissen. Ja. Also in vielen Abteilungen ist meiner Meinung, dass man spätestens alle halbe Jahre eine komplett neue Kampagne braucht, weil man die Menschen ansonsten langweilt. Ja, sie wollen ständig was Neues. Wir wissen heute, das Gegenteil ist der Fall. Ja, Vertrauen kommt auch von Vertrautheit und in der Regel werden Kampagnen im Auge des Betrachters besser und nicht schlechter. So etwas wie Wear-out gibt es eigentlich nur in Marketingabteilungen, aber nicht bei richtigen Menschen, ja, die natürlich auch eine ganz andere Nähe beziehungsweise Nichtnähe zu Kommunikation und Werbung haben.
Ja, genau. Und das werden wir auch mit Zahlen noch belegen. Also dieser Wear-out-Effekt, zum Beispiel eine wichtige Botschaft jetzt schon hier. Wear-out-Effekt ist eine Illusion. Wear-out gibt es nur intern Wear-out. Und da sind wir wieder bei dieser Fähigkeit des guten Marketeers, der auch gute Dinge verteidigen muss intern. Und dafür braucht er aber saubere Argumente, eine klare Argumentation. Und worauf ich hinaus wollte, warum wir danach zum Distinctiveness kommen, eben die Konsistenz und die Kohärenz der Wiedererkennung. Wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viel Prozent der Werbemittel werden gar nicht der richtigen Marke zugeordnet? Und wenn wir sagen, wir managen hier Gedächtnisspuren und ein semantisches Netzwerk, was wir aufbauen wollen, aber die Botschaften, die wir senden, werden uns gar nicht zugeordnet, ja. Dann kann man sich mal überlegen, wie wertvoll diese Investition ist. Das heißt, wenn wir nicht gut branden, also wenn wir nicht die Distinctiveness, die Aktivierung der Marke erreichen, dann ist die Kampagne von Anfang an schon mal tot.
Ja, ich sage mal gerne, Aufmerksamkeit ist nicht alles, aber ohne Aufmerksamkeit ist alles nichts. Weil wenn ich es nicht schaffe, meine Botschaft der richtigen Marke zuzuordnen, dann wird das Werbegeld zum Sterbegeld. Und noch ein anderer wichtiger Punkt. Viele Kampagnenverantwortliche haben ja so ein bisschen Angst davor, als langweilig dazustehen, wenn sie Kampagnen zu lange fahren, beziehungsweise sozusagen ein Thema immer wieder neu variieren. Was totaler Quatsch ist, ja. Also wir haben Guido Heffels von Hornbach im Seminar und Hornbach fährt seit mittlerweile über 20 Jahren im Grunde genommen immer dieselbe Strategie, inszeniert die aber immer wieder neu und anders, hat damit unendlich viele Kreativpreise gewonnen. Und das ist eigentlich genau die Mechanik, auf die es ankommt. Sozusagen ein Motivthema zu finden, das für viele Menschen relevant ist und das immer wieder neu und anders, aber vertraut zu inszenieren. Na, Sixt ist ein anderes Beispiel. Seit über 25 Jahren ist Sixt-Werbung nie langweilig geworden. Extrem effektiv, extrem effizient und nicht zuzukriegen.
Und da sind wir bei einem wichtigen Thema. Wonach, nach welchem mentalen Modell bewerte ich eigentlich den Erfolg von Kampagnen? Weil unter anderem die letzte Episode von Markenkraft, da geht es unter anderem um das Thema periphere Route oder zentrale Route in der Verarbeitung von Kommunikation. Und was bleibt eigentlich haften? Robert Heath hat dieses schöne Buch geschrieben, Seducing the Subconscious, und konnte anhand von der Einführungskampagne in Großbritannien von O2 zeigen, dass die Menschen komplette Quellenamnesie haben. Sie wissen gar nicht, woher sie irgendwas über O2 gelernt haben. Sie können sich auch nicht daran erinnern, überhaupt eine O2-Werbung gesehen zu haben. Trotzdem, nach der Kampagne sind alle relevanten Imagewerte von O2 nach oben gegangen und die Leistungserwartung, die wirklich die funktionale Leistungserwartung gegenüber dem Kommunikationsdienstleister O2 sind auch massiv gewachsen. Das heißt, hier sehen wir, hier sind auch Dinge, wo man schauen muss, was messen wir eigentlich in unserer Werbeerfolgskontrolle danach. Und der zweite Aspekt ist, dass die Kampagnen auch häufig isoliert gemessen werden und nicht im größeren Zusammenhang. Das heißt, wenn wir die Category Entry Points vorher klar haben, wissen, auf welche Assoziationen wir eigentlich einzahlen wollen strategisch, damit die Marke stärker wird, dann müssen auch diese Kriterien angewandt werden, um die Kampagne zu evaluieren. Und das ist auch aus der Praxis, das werden wir ausführlich diskutieren und mit Guido dann nochmal reflektieren. Das ist häufig nicht der Fall. Und dadurch sind die Kampagnen häufig kurzatmig. Einzelkämpfer, die nicht aufeinander einzahlen. Ja, und dann kommen wir zu dem, was Linus schon gesagt hat. Der nächste Themenblock ist dann, wie schafft man denn diese Distinctiveness, ne? Also woraus entstehen eigentlich Distinctive Brand Assets? Und was ist eigentlich Distinctiveness? Ja, Linus, du hast schon angefangen, dann führ das Thema doch direkt mal aus.
Ja, also erkennbar zu sein auf den ersten Blick. Starke Marken sind auf den ersten Blick erkennbar und sehen darum nicht aus wie alle ihre Wettbewerber. Das würde ich sagen, sind Distinctive Brand Assets. Und gute Beispiele dafür sind zum Beispiel Brand Character, wie der Michelin-Mann oder Ronald McDonald von McDonald's eine ganz lange Zeit oder die M&M-Männchen.
Und was wir da aber gerade feststellen...
Schneiden eigentlich nachher Sachen raus, Olaf? Jetzt bin ich schon voll mit dem Kopf
Nein.
eingestoßen.
Wir schneiden gar nichts raus. Das ist ja alles pur.
Sorry.
Okay. Und, aber das ist ein guter Punkt, was du gerade sagst, weil die Beispiele, die du genannt hast, die verweisen auch auf etwas, dass zum Beispiel Characters aktuell total aus der Mode sind. Das sind alles ganz alte Beispiele. Und wie viele neue Brand-Characters kennt man? Ja, zum Beispiel ein positives Beispiel, Duolingo. Ja, also Duo von Duolingo, von der Sprachsoftware. Ja. Aber wenn man mal schaut, wie viele Kampagnen gibt es denn aktuell, die Characters bewusst einsetzen? Und dann schaut man in die Werbewirkungsforschung und schaut, was ist distinkt, was bleibt haften, was aktiviert die Marke? Auch so jemand, also ein Testimonial kann auch zu einem Brand Character werden, wie bei der ING, halt Dirk Nowitzki. Der läuft einmal durch die Orange und Dirk Nowitzki im Bild und ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei der ING. Und ING
oder
zeigt...
Das klappt nicht immer. Ich kann auch selbst so beliebte Menschen wie Jürgen Klopp nehmen. Der läuft halt nicht nur bei einer Marke durchs Bild, sondern aktuell bei 12 bis 15.
Ja.
Ja, und da sieht man eben, dieses gekaufte Interesse ist sehr gefährlich, ja, in zweierlei Hinsicht. A, sie sind halt polygam und lassen sich mit vielen Marken ein. Und das andere ist, ich denke mal an Boris Becker, du weißt halt nie, was sie in ihrem Leben alles so anstellen. Ja? Und der Satz für AOL, ich bin ja schon drin, bekam dann später für Boris Becker eine ganz andere Bedeutung.
Oh ja, ganz, ganz böse.
Ja, mein Lieblingsbeispiel aus der echten Welt ist darum der Schwäbisch Hallfuchs. Seit vielen Jahren gelernt und immer wieder sanft modernisiert. Den gibt es jetzt, kann man sich online anschauen. Seit neuestem super schön in 3D mit leichtem Sixpack, aber er ist immer noch der Schwäbisch Hallfuchs und aktiviert die Marke immer noch ganz schnell, egal ob im TV-Spot oder auf der Website. Also
ja,
das ist ein Positivbeispiel.
Den gibt es seit über 100 Jahren.
Ja, und das Interessante an diesen Characters ist ja, dass sie auch handeln können. Ne? Und du hast natürlich vollkommen recht, das kann mit Testimonials total schief gehen, weil die hat man nicht komplett unter Kontrolle. Dirk Nowitzki ist einer der wirklich großartigen Ausnahmen. Aber wenn man den Charakter unter Kontrolle hat, dann kann man ihn handeln lassen. Er kann Dinge erleben. Und da sind wir auch wieder beim Thema gehirngerechte Kommunikation. Weil Geschichten kann ich mir viel besser merken als abstrakte Informationen. Und Charakter sind halt sehr gute Geschichtenerzähler. Und ein anderer Aspekt ist auch die Multisensorik. Das heißt also, was heißt das eigentlich, multisensorische Markenführung? Warum sollte man sich da überhaupt anstrengen? Ach, das muss ich jetzt auch noch tun. Ja, und dann schaut man sich aber mal an, wie sind die erfolgreichsten Fernsehspots zum Beispiel der Welt kodiert? Also welche Codes nutzen sie? Und da fällt auf, dass die erfolgreichsten Fernsehspots der Welt 8-mal so häufig ein distinktes Soundbranding haben. Und deshalb ist auch aktuell, zumindest aus unserer Perspektive, bei vielen Marken ist da ein Aufwachprozess im Gange, dass also alle Touchpoints, die auditiv angereichert werden können, dass sie extrem wertvoll sind. Insbesondere in einer Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird. Second Screen beim Fernsehgucken etc. Aber wenn ich ein Distinctive Brand Asset habe, was ich hören kann, dann bin ich auch auf dem Weg zur Küche in der Lage, einen Fernsehspot der richtigen Marke zuzuordnen. Und das Mindeste, was hängen bleibt, ist, ach, die werben im Fernsehen, das muss ja eine gesunde Marke sein. Irgendwas müssen die richtig machen. Also das Value Signal geht zumindest nicht verloren. Wenn ich aber dieses Distinctive Brand Asset auf der Klangebene nicht habe, dann höre ich da irgendwo im Hintergrund rauschen, da läuft irgendein Fernsehspot. So, und diese Kraft und wie man darüber nachdenkt, da werden wir ja auch ein Modell sozusagen betrachten, auch von Jenny Romagnuk, die das entwickelt hat, und sagen, was heißt denn das eigentlich montags morgens am Schreibtisch und wie schafft man es dann, weil das Ganze ist nämlich nicht günstig, solche Distinctive Brand Assets aufzubauen. Dann zirkeln wir zurück zum ersten Thema von Linus. Wie erzeugen wir eigentlich die Investitionsbereitschaft in solche Assets? Und dafür muss man ihre Effektivität halt unter Beweis stellen. Und dafür braucht man Wissen und Zahlen.
Und nur um das zu ergänzen, wir können das jetzt nicht wirklich vertiefen hier, aber sozusagen als weiteren Appetizer. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, Distinctive Brand Assets zu schaffen. Ja? Das sind nicht nur Character, das sind auch nicht nur Soundsignale, sondern das können auch Dinge sein wie Farben, wie das Magenta für die Telekom. Das können Formen sein, wie das Hokoburg-Schild. Das können Rituale sein, wie die Limettenscheibe auf dem Corona-Bier und so weiter und so weiter. Also auch hier gibt es einen Riesenkranz an Möglichkeiten, die wir in dem Seminar vertiefen werden.
Super.
Mir ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, wir haben ja jetzt viel über Consumer Brands gesprochen eigentlich. Aber diese, ja, wie Ehrenberg Bass das nennt, diese Laws of Brand Growth, aber vor allen Dingen die Prinzipien, über die wir in der Markenführung sprechen und auch im Seminar, wir sprechen sowohl über B2B als auch B2C. Also ne, diese Regeln gelten auch für B2B. Und ich brauche keinen, Uwe, ich finde es gut, dass du es gerade gesagt hast, ich brauche keinen Brand Character, um über Distinctive Brand Assets zu sprechen. Und das heißt nicht, dass ich als Business-to-Business-Brand keinen Brand Character haben sollte. Salesforce nutzt diesen Brand Character super erfolgreich, Plattformen wie Mailchimp auch, die kennen die Wirkung. Aber es ist eben auch die Farbe, es ist auch die Schrift.
Das ist jetzt eine Steilvorlage, da müssen wir mal kurz einhaken. Also mit Salesforce ist natürlich großartig, weil Salesforce war ja gar nicht die beste CRM-Lösung. Sie hatten aber eine glasklare Positionierung, die erste in der Cloud und haben das sogar mit ihrem ganzen Erscheinungsbild immer wieder transportiert in der Cloud. Ja? Sie haben es erstmal hübsch gemacht und diese eine Botschaft in der Cloud. Und was damit verbunden war, war eine funktionale Erwartung, was jeder IT-Leiter sofort nachvollziehen konnte. Ach, da muss ich die Server nicht mehr selber unterhalten. Das ist ja cool. Und so kann man sogar mit einer schlechteren funktionalen Performance, wenn man mental ein bestimmtes sehr kauftreibenden Category Entry Point, nämlich zum Beispiel Unterhaltskosten oder Servicekosten, Servicepersonalkosten zu reduzieren, plötzlich extrem erfolgreich sein. Und das haben sie sehr gut gebrandet und sehr, sehr gut und auch sehr distinkt gemacht. Ja, deshalb im B2B-Bereich funktionieren die gleichen Prinzipien. Und das führt uns dann auch zur Technologie, Salesforce, Technologie und so weiter. Eben, da ist die Riesenrevolution gerade im Gange. Und eigentlich fast jedes zweite Thema jeder Konferenz ist KI, KI, KI. Alles ist gerade neu. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, das ist ja so das klassische shiny new thing, die Technologie. Aber in diesem Fall sind wir uns alle einig, dass das wirklich ein Game Changer ist für die Zukunft der Markenführung. Und das werden wir deshalb auch ausführlich betrachten. Und da werden drei Dimensionen relevant sein, nämlich das, was alle auf dem Schirm haben, natürlich die generative KI, die aber aus unserer Sicht gar nicht das Spannendste ist. Nämlich das wirklich Spannende ist die prädiktive KI, die aus Mustern Erfolg zum Beispiel von Werbekommunikation vorhersagen kann. Und etwas, was auch sehr hochrelevant ist, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben, kausale KI. Das heißt, Wirkzusammenhänge erkennen, die man mit normalen Analysemethoden nicht erkennen kann, weil sie eben nicht linear sind. Das werden wir natürlich im Seminar nicht komplett behandeln können, aber was wir schaffen können, ist eine Orientierung, wie man über die einzelnen KI-Formen nachdenken kann und wie eine Markenführung heute im optimalen Falle aufgestellt sein sollte, um von diesen verschiedenen KI-Kompetenzen auch optimal zu profitieren. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und einen der allerwichtigsten, weil wir haben die Marke positioniert, wir haben Geld gekriegt, wir haben sie gut positioniert, wir haben sie sogar super kodiert, ja, tolles Design, tolle Brand Characters, sehr distinkt gemacht, haben verschiedene Werkzeuge geschaffen, KI gestützt und dann muss die Marke zum Leben erweckt werden. Und wer erweckt die Marke zum Leben? Wir haben es vorhin gesagt, 25% der Marken, des Markenerlebens entsteht aus Kommunikation, 75% aus anderen Quellen. Und da kommen die Mitarbeiter, die Menschen, die hinter dieser Marke stehen, ins Spiel. Und deshalb werden wir
Und hier scheitern die meisten Markenprojekte, oder?
Genau,
in dieser Phase.
Ich wollte dir gerade das Wort oder euch beiden da das Wort geben, was eure Perspektive darauf ist.
Ich sage noch, ich habe ja am Anfang gesagt, dass eine präferenzbildende Brand Experience nicht nur die wichtigste Aufgabe ist, sondern auch die schwierigste. Warum ist das so? Weil Brand Experience so komplex ist. Mit der Positionierung und dem Thema Marke ist ja in der Regel das Marketing beauftragt. Ja, also das Marketing überlegt sich eine Positionierung. Nehmen wir mal eine Fluggesellschaft und die überlegt sich jetzt als Markenversprechen Nonstop You. So, da macht sie schöne Kampagnen drumherum, aber die Kommunikation hat ja nur 20-25% Wirksamkeit für das Markenerleben. Viel wichtigere Berührungspunkte sind, was passiert denn eigentlich in der Kabine? Wie sieht die Lounge aus? Was passiert, wenn der Koffer weg ist? Wie ist eigentlich der Buchungsprozess? So, nur die Marketingabteilung, die ja die Marke verantwortet, hat wenig bis gar kein Mitspracherecht auf diese Faktoren und hat keinen Einfluss auf Vertrieb, auf Kundenservice, auf IT und so weiter. Aber diese Funktionen, die jeweils in ihren Silos sitzen, sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie die Brand Experience bei Menschen tatsächlich ankommt. So, und das ist die Hauptaufgabe, sozusagen diese Silos so zu orchestrieren, dass am Ende eine kohärente und präferenzbildende Brand Experience zustande kommen kann. Dass das möglich ist, zeigen Beispiele wie die Telekom, wo die Markenverantwortung ab 2008 beim damaligen CEO René Obermann lag und zusammen mit Hans-Christian Schwing sozusagen ins Unternehmen getragen wurde, weil die Erkenntnis ist ja doch, Marken wachsen immer von innen nach außen. Ja? Und nur wenn ich nach innen die richtige Incentivierung und die richtige Motivation geschaffen habe, kann Brand Experience beim Menschen ankommen und funktionieren. Und das ist eine Riesenaufgabe und genau, das wird auch ein Thema des Seminars sein. Wie kann man denn tatsächlich Sorge tragen, dass die Implementierung im Unternehmen tatsächlich funktioniert?
Ja. Und da am Linus, wir beide stecken gerade mitten in so einem Implementierungsprozess drin und haben da auch viel nochmal aktuell gesehen, wie wichtig es ist, Marke auch in seiner Bedeutung für alle Mitarbeiter aus dieser Ecke rauszuholen. Marke ist Kommunikation. Also erst wenn das Verständnis entwickelt ist, dass die Marke ein Versprechen ist, was die ganze Organisation nach außen trägt und die Kommunikation weckt die Erwartung, dass dieses Versprechen überhaupt wahrgenommen und abgespeichert wird, aber dann alle anderen sind für die Erfüllung verantwortlich. Und nur wenn die beiden Dinge, was Uwe gerade mit der Fluggesellschaft so schön illustriert hat, wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann entsteht die Form von Markenerlebnis, die wir uns alle wünschen. Und die wir dann auch erleben und bewundern, wenn es passiert. Also man kann über Apple sagen, was man will. Es ist häufig als Beispiel missbraucht. Aber das ist schon ein anderes Erlebnis, was man hat, wenn man mit Apple, ob das die Hotline ist oder der Besuch in dem Laden, das ist ein anderes Markenerleben. Und du hast gerade angesprochen, was sind die häufigsten Gründe, warum, vielleicht das noch als letztes, auch ein Wissenimpuls zu diesem Bereich, was sind die häufigsten Gründe, warum das scheitert? Das wurde gerade untersucht, hatten wir in diesem Projekt auch eingesetzt. Vielleicht willst du darüber mal kurz sprechen.
Erzähl du mal weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, worauf du reflektierst.
Also ich sprach Linus, er hatte Linus angesprochen, und zwar, wo wir festgestellt hatten, wir hatten ausgewertet, warum scheitern eigentlich Change-Projekte. Und der Grund Nummer eins ist mangelndes Buy-in vom Top-Management. Das heißt, dieses Thema Marke muss von Anfang an ganz oben aufgehangen werden, weil sonst die Verwechslung entsteht, das ist ja Marketing. Ja, und Marketing ist ja hauptsächlich irgendwie Verkaufsförderung und Kommunikation, weil darauf ist es ja heute reduziert. Die wenigsten haben ja Einfluss auf Preis und Produkt etc. So, und dieses Verständnis beim Top-Management aufzubauen, dass Marke von oben legitimiert werden muss und von oben vorgelebt werden muss, nur dann entsteht das, was wir unter erfolgreicher Markenimplementierung verstehen, dass diese Energie, dieser Spirit der Marke tatsächlich im Verhalten der Menschen ankommt.
Und das Top-Management ist dann ja häufig nur der erste Schritt. Danach habe ich dann Abteilungen, die sich disziplinarisch was sagen lassen und die mitmachen, weil sie mitmachen müssen oder weil sie mitmachen wollen. Oder ich habe andere Abteilungen, die ich überzeugen muss, denen ich auch nochmal erzählen muss, warum ist das gut für uns alle, wenn wir das berücksichtigen. Ich finde so ein gutes Beispiel aus der Praxis, du hast jetzt gerade Apple genannt. Apple ist ja eine Markenwunderwelt. Da wird es ja genau richtig gemacht. Da sehen wir alle Best Practices von außen irgendwie so umgesetzt. Aber vielleicht sprechen wir darüber, werden wir im Seminar auch sprechen, mal über ein Unternehmen wie ein Werkzeughersteller mit 2000 Mitarbeitenden. Wie überzeuge ich denn da den Vertrieb? Weil der Vertrieb ist ein total wichtiger Touchpoint, die einzelnen Vertriebsmitarbeitenden. Und dem Rechnung zu tragen und dieses Stakeholder-Management als Markenverantwortlicher zu machen. Ja, ich freue mich total auf Hans-Christian Schwing, der da von seinen Erlebnissen bei der Telekom erzählt. Wirklich Shoutout,
Also
das wird
super.
cool.
Gut, und ihr merkt schon, wir fallen uns gegenseitig ins Wort. Das wird auch im Seminar garantiert passieren, weil wir alle dafür glühen und das, was, glaube ich, rübergekommen ist. Wir wollen euch alle dabei haben, alle, die ihr jetzt hier zuhört. Auch wenn ihr dieses Jahr noch nicht dabei seid, könnt ihr nächstes Jahr dabei sein. Aber was ist eigentlich der Effekt, den wir beobachten? Ist, wenn wir belastbares, evidenzbasierte Markenführung erzeugt zwei Dinge. Und zwar das eine ist Entscheidungssicherheit. Es reduziert das Risiko, wirklich komplett daneben zu nehmen. Wir haben keine Formel, dass ihr die magische Formel, die neue Viralkampagne erzeugt. Das können wir euch nicht garantieren. Wir können aber garantieren, dass jeden Euro, der nach diesen Prinzipien danach ausgegeben wird, auf jeden Fall Wirkung entfaltet. Und dann braucht man auch zwischendurch Glück. Und da ist dann die Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst beim Marketing. Ja, da muss man dann einfach auch, da ist der Kontext, das hat manchmal technologische Gründe. 2 Jahre vor der Gründung von YouTube gab es ein anderes Startup, was exakt die gleiche Geschäftslogik von YouTube hatte. Was ist heute der Milliardenkonzern YouTube, die 2 Jahre vorher gegründete Firma, ist pleite. Das heißt, nicht alles ist in unserer Hand, aber bestimmte Prinzipien, und da können wir von der Wissenschaft halt sehr, sehr viel lernen, erforschte Prinzipien sollte man kennen und man sollte Regeln sowieso kennen, um sie danach eventuell auch zu brechen. If everybody zigs, you zag. Aber erstmal musst du verstehen, was Zig eigentlich bedeutet, sonst kannst du es gar nicht tun. So, das wäre aus meiner Perspektive das Kernversprechen, auch das, was wir nach diesen 2 Tagen liefern, höhere Entscheidungssicherheit und damit verbunden mehr Durchsetzungsfähigkeit. Uwe, wie guckst du da drauf?
Olaf, du hast das perfekt ausgeführt. Da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen. Du weißt, ich nutze mal gerne diesen Satz, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und wir möchten gerne, dass ihr nicht alles glauben müsst, sondern dass ihr mit Wissen gewappnet seid, das euch hilft zu gewinnen.
Super. Dann haben wir doch eigentlich den Markencode von Markenkraft gerade auch schon geliefert bekommen. Das ist unser Bildschirmschoner. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Deshalb arbeitet daran, dass ihr mehr wisst. Herzlichen Dank euch beiden für dieses tolle Gespräch. Hat super Spaß gemacht. Wir sehen uns häufig davor, aber allerspätestens am 5. 6. Juni in Berlin in den Räumen des Markenverbands. Auch eine sehr schöne Location. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die Unterstützung des Markenverbands. Und vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Danke, Olaf. Danke, Linus.
Danke, Olaf. Mach's gut.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.